Was passiert, wenn du deine Firma für 60 Millionen Dollar verkaufst und danach nicht glücklich, sondern leer bist?
Man kann sagen, das waren so die schlimmsten Wochen und Monate meines Lebens danach. Komplette Depression bei mir. Da wieder rauszukommen, war die viel größere Challenge, als die Firma aufzubauen, muss ich sagen.
Willkommen bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und der heutige Gast ist Xaver Lehmann. Mitgründer von eBot7, WitLab7 und jetzt The Honest Founder. Er hat 2016 mit eBot7 ein B2B-KI-Startup aufgebaut, lange bevor das jetzt im Hype war. Und dann eben 2021 erfolgreich verkauft. Danach folgte kein Höhenflug, sondern Monate der Depression und die schmerzhafte Erkenntnis, das Ziel erreicht zu haben und dass das ohne ein neues Fundament ziemlich gefährlich werden kann.
Baust du 5 Jahre lang die Firma auf, du gehst wirklich komplett all in und ist dann genau das eingetreten, was du immer wolltest. Im Endeffekt bringt es dir genau das Gegenteil. Gründer fragen mich teilweise wöchentlich, was meinst du, Work-Life-Balance? Hättest du es mit weniger auch geschafft? Ich glaube, dann das funktioniert nicht, wenn du dann so ein bisschen halbgar da reingehst und sagst, okay, ich mache jetzt 9-to-5 und schauen wir mal, was kommt.
Du bekommst sein Playbook für Distribution, LinkedIn als Top-of-the-Funnel, Newsletter als Deep Dive, inklusive konkreter Zahlen aus den ersten Monaten.
Ich bin jetzt bei knapp 21.000. Also ich habe wirklich innerhalb von 4 Monaten 11.000 Subscriber reingeholt.
Außerdem teilt er seinen pragmatischen Creator Toolstack von Notion bis Standstore. Zum Schluss wird es nochmal sehr hands-on für dein Fundraising, denn es geht um typische Fehler bei Investoren-Research, Pitch-Deck und Cap-Table und wie du deinen Prozess strukturierst, damit Absagen seltener werden. Wenn du als Gründer lernen willst, wie du nach dem Exit mental stabil bleibst, systematisch Reichweite aufbaust oder dein Fundraising sauber aufsetzt, ist diese Folge ein seltener und ehrlicher Einblick hinter die Kulissen. Du hörst Unicorn Bakery, mein Name ist Fabian Tausch und jetzt viel Spaß mit Xaver Lehmann. Xaver, herzlich willkommen bei Unicorn Bakery.
Danke. Ja, super schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf unseren Podcast und bin natürlich auch sehr gespannt.
Vor einigen Jahren hast du deine Firma für 60 Millionen Dollar verkauft. Und wenn man das so hört, denkt man so, wow, viel Geld. Ihr hattet signifikanten Gründeranteil, können wir gleich drüber sprechen. Das heißt, da ist auch ein bisschen was bei euch geblieben. Was passiert dann? Man stellt sich das vor als so diesen heiligen Gral. Also das ist der Moment, krass, darauf habe ich hingearbeitet und für viele Gründer ist das so der Traum. Wie war das für dich?
Also es wird wahrscheinlich jetzt einige überraschen, aber es war nicht so, wie man glaubt. Also erstmal vorab, ich meine, wir haben 5 Jahre lang Tag und Nacht dafür gearbeitet, wirklich extrem viel Energie gelassen und haben dann letztendlich auch mit Glück sozusagen auch die Company verkaufen können zum richtigen Zeitpunkt. Es war Mitte 2021. Ein paar Monate später sind die Startup-Bewertungen komplett flöten gegangen, alles runtergegangen. Und auch die Firma, die uns gekauft hat, das war eine Firma aus New York in Nasdaq, börsengelistet, ist auch komplett eingebrochen. Also ich glaube, wir haben den richtigen Moment erwischt und eigentlich würde man denken dann, okay, super happy, alles gut, alle Investoren haben ihr Geld gemacht und wir haben unser Geld gemacht. Und natürlich als Gründer ist schon eines der Ziele, finanziell frei zu sein irgendwann. Ich glaube, dass wenige Gründer jetzt irgendwie nur Impact im Kopf haben, sondern ich meine, ich komme jetzt auch nicht aus einem reichen Elternhaus. Das heißt, das war schon eines der Ziele, die für mich wichtig waren, irgendwann mal frei zu sein. Und es kam dann komplett anders. Also wir haben die Firma verkauft und man kann sagen, das waren so die schlimmsten Wochen und Monate meines Lebens danach. Man kann sich jetzt gar nicht vorstellen, warum und wieso, können wir ja gleich mal drauf eingehen noch, aber es war natürlich ein monatelanger M&A-Prozess. Wir haben eigentlich eine Series B reinholen wollen. Und diese Series B ist dann in den M&A-Prozess eigentlich übergelaufen, weil wir dann irgendwann entschieden haben, die Firma zu verkaufen. Und diese ganzen Prozesse haben sich halt gezogen, wie man sich vorstellt. Und am Ende waren wir dann fast pleite. Also wirklich, wir waren kurz davor, eigentlich pleite zu gehen und haben es dann irgendwie über Glück, über eine Bridge Round nochmal geschafft, die Firma dann wirklich zu verkaufen am Ende. Und dann ist es halt schon so ein bisschen, du hast halt dein Baby verkauft, das du halt 5 Jahre lang Tag und Nacht aufgebaut hast. Und was danach kam, war wirklich komplette Depression bei mir. Also ich bin komplett in eine Depression reingefallen. Ich konnte nicht mehr so wirklich arbeiten, ich konnte nicht mehr am Schreibtisch sitzen, ich konnte nicht mehr so richtig Auto fahren, nicht mal Bücher lesen, ich konnte keine Freunde mehr treffen. Ich bin in eine komplette Depression reingefallen und die natürlich jetzt auch nicht 2 Wochen angehalten hat, sondern monatelang. Und da wieder rauszukommen, war die viel größere Challenge, als die Firma aufzubauen, muss ich sagen. Man muss natürlich dazu sagen, dass ein Burnout passiert da auch nicht einfach so. Also ich habe natürlich monatelang dafür gearbeitet und monatelang oder jahrelang eigentlich Tag und Nacht dafür gearbeitet und am Wochenende und jeden Geburtstag und jede Feier und so weiter. Aber der Burnout kommt eigentlich dann nicht nur durch die lange Arbeit, sondern eigentlich durch eine Arbeit, die dir überhaupt keinen Spaß macht über Monate. Aber ja, also wie gesagt, es war komplett anders, wie man sich dachte. Wir haben die Firma verkauft. Jeder Kumpel ist zu mir hingegangen und meinte so, du musst doch super happy sein. Was kaufst du dir jetzt und in welchen Urlaub und hier und da? Welches Hotel? Und es war eigentlich komplett anders dann, muss man sagen.
Für alle, die gerade zuhören und sich denken, wow, das ist sicher ein Einzelfall. Ich habe mit sehr vielen Gründern über die letzten 9 Jahre inzwischen gesprochen und muss sagen, das hört man immer wieder. Das ist so eine Depression nach dem Erreichen eines gewissen Ziels oder eines Meilensteins, wo man nicht weiß, was danach kommt. Du hast irgendwie jahrelang auf irgendwas hingearbeitet und gar nicht zwingend auf den Exit, sondern auch gerne irgendwie erstmal überhaupt die Firma aufzubauen, auf einen gewissen Punkt zu bringen und das Gefühl zu haben, das läuft. Und auf einmal ist da so eine Leere, weil du hast die Firma verkauft und dann, ja, was dann? So dieses große Ziel von da weiterzudenken, die Vision zu leben, das ist auf einmal irgendwie weg und irgendwie wie ausradiert und diese Leere im Kopf füllt sich nicht so einfach. Und die füllst du auch nicht mit, oh ja, jetzt kann ich ja hier 1 Million ausgeben oder kann mir das Haus kaufen oder ich gehe hier in den tollen Urlaub, weil das einfach dann trotzdem, es ist für viele Gründer nicht dasselbe Gefühl. Also schon auch mit einigen gesprochen, die gesagt haben, hey, eigentlich musst du schon früh genug anfangen, darüber nachzudenken, was, wenn das eigentlich alles mal nicht ist, um zu vermeiden, in ein solches Loch zu fallen.
Komplett. Es gibt auch darüber Studien und es gibt Paper von Stanford und so weiter, die eigentlich genau das analysiert haben. Also wirklich Gründer, die oder auch erfolgreiche Leute, die irgendwie ein konkretes Ziel hatten, das erreicht haben und dann in eine komplette leere Depression gefallen sind. Also es ist kein Einzelfall, wie du sagst. Das passiert relativ vielen Gründern. Und wichtig ist dann auch, wie man sozusagen aus dieser Phase wieder rauskommt. Das ist eigentlich das Schwierige und darüber gibt es einfach wenige Sachen, die einem helfen können. Also ich habe halt super viel versucht, von irgendwelchen Psychologen bis hin zu Meditation und Yoga und Urlaub und Ayurveda-Retreat in Sri Lanka. Und ich habe wirklich sehr, sehr viel probiert, aber es hat irgendwie nichts geholfen. Und im Nachhinein so ein bisschen das Einzige, was eigentlich geholfen hat, war Zeit. Also wirklich, du kannst da stundenlang über einen Psychiater drüber reden, aber im Endeffekt kannst du diese Leere nicht füllen durch Worte, sondern es muss einfach ein bisschen, du musst es sacken lassen, du musst ja so ein bisschen mehr wieder in dieses soziale Leben eintauchen, Freunde treffen, Familie treffen. Also das ist das, was mir geholfen hat. Und ich glaube, das ist auch für jeden anders. Also ich glaube, jeder kommt da irgendwie anders raus und durch verschiedene andere Techniken. Aber ich habe jetzt noch nicht einen Gründer erlebt, der gesagt hat, irgendwie ich bin in Burnout reingekommen und nach 3 Wochen war ich wieder draußen, weil ich das und das gemacht habe. Weil das ist wirklich das Einzige, was irgendwie in so einer Zeit hilft, ist Zeit. Also einfach es vergehen lassen, drüber nachdenken, aufschreiben, Tagebuch führen, verschiedene Techniken ausprobieren. Im Endeffekt weißt du auch nicht, was genau geholfen hat. Aber ich glaube, bei mir so ein bisschen die Kombi aus Freunde, Familie, back to the basics und jetzt nicht irgendwie 3 Autos kaufen, in den Urlaub fahren allein und Spaß haben, sondern es war wirklich eigentlich so ein bisschen, ja, reflektieren, nachdenken und gar nicht auch so in die Zukunft zu schauen, sondern eher wirklich einfach in dem Moment zu bleiben und zu sagen, okay, mir geht es richtig scheiße, ich bin super depressiv, aber ich versuche das einfach jetzt so zu akzeptieren und mit Freunden darüber zu sprechen, mit Familie darüber zu sprechen. Und es ist eine sehr schwierige Zeit, weil halt, es ist nicht so, du brichst dir dein Bein und nach 2, 3 Wochen geht es dir irgendwie schon mal ein bisschen besser, sondern es ist monatelang, bekommst du eigentlich kein Improvement, also es geht dir einfach nicht besser. Und dann zweifelst du natürlich schon irgendwann, okay, wird es mir irgendwann wieder besser gehen oder bleibt es jetzt so? Das war eigentlich das Schwierigste.
Wie ist diese Situation, wenn du eigentlich ja weißt, hey, ich so nach allem Standard da draußen sollte ich glücklich sein und irgendwie gerade so the peak of my life haben und gleichzeitig ist es irgendwie aber genau das gegenteilige Gefühl und keiner kann es so richtig verstehen.
Das ist das, also ich glaube, das ist genau das, was dich eigentlich, was es so schwierig macht, weil du denkst natürlich, das war ja auch immer mein Ziel. Also ich glaube, ich habe damals, als ich 14 war, wollte ich Investmentbanker werden und fand das super spannend und dann kam es irgendwie dazu, dass ich die Firma gegründet habe im Studium, aber wir können ja gleich mal nochmal darauf einkommen, aber dann baust du 5 Jahre lang die Firma auf, haust dich komplett rein, bist sehr oft einfach nicht bei privaten Events da, wenn Freunde Geburtstag haben, wenn Familie irgendwie eine Feier hat. Also gehst wirklich komplett all in. Und im Endeffekt ist dann genau das eingetreten, was du immer wolltest. Du hast eine Firma verkauft, du hast jetzt Geld auf dem Konto, du kannst machen, was immer du willst, du bist frei. Aber dann tritt genau das Gegenteil ein. Das ist wirklich crazy. Das ist genau das, was es so komisch macht, weil es ist so ein bisschen, du dachtest, genau das wird Erfüllung bringen, genau das wird Happiness bringen und im Endeffekt bringt es dir genau das Gegenteil. Und das ist genau die Schwierigkeit, ich glaube, warum auch sehr viele Gründer dann strugglen und da nicht so schnell rauskommen. Weil es einfach komisch ist, es ist einfach genau das Gegenteil, was du dachtest, was eintreten könnte. Ich kann es auch gar nicht so richtig erklären. Also wenn ein Psychologe mir das erklären könnte, wäre super. Aber es ist so ein bisschen wahrscheinlich, weil ich kann es mir nur vorstellen. Ich meine, ich habe ja viel darüber nachgedacht und viel recherchiert und reflektiert. Es ist halt immer schwierig, wenn du ein Ziel hast, was du erreichen kannst. Das ist ein großes Ziel, weil was passiert, wenn du das Ziel erreicht hast? Dann hast du keine Ziele mehr. Ja, es ist schwierig. Also ich habe auch danach und auch jetzt versuche ich so ein bisschen zu reflektieren und zu sagen, okay, was ist, wenn ich wieder so ein Ziel mir in den Kopf setze und dann erreiche ich dieses Ziel, passiert es dann wieder? Und mir ist es ja dann wieder passiert mit der zweiten Firma, können wir auch später mal drüber sprechen. Aber ja, ich glaube, man muss einfach generell aufpassen dann, dass man sich so ein bisschen ändert in der Art und Weise, wie man davor gelebt hat. Also so ein bisschen mehr darauf schauen, ja, dass man jetzt nicht Tag und Nacht arbeitet für ein Ziel, was man da irgendwann erreichen kann, sondern dass man eigentlich im Moment lebt und eher das genießt, diesen Prozess genießt, zu arbeiten und was zu erreichen und zu wachsen und Challenges zu überstehen. Also ich glaube, das ist eher so das Ziel, dass man so ein bisschen den Weg als Ziel sieht und nicht das Ziel als Ziel, weil sonst passiert genau das wieder, was bei mir eben zweimal passiert ist. Aber ich bin immer noch in der Phase, wo ich dachte oder wo ich denke, so ich habe nicht den Holy Grail gefunden. Ich weiß immer noch nicht, ob das Richtige ist, was ich mache und ob ich da theoretisch wieder reinkommen kann. Und das ist natürlich schon eine Angst, die so ein bisschen im Hinterkopf ist, wenn ich für irgendwas wieder brenne, irgendwie Tag und Nacht wieder Lust habe zu arbeiten. Ist ja nicht, dass du Tag und Nacht arbeiten musst, sondern du willst ja. Wenn du an irgendwas arbeitest, was wirklich, sagen wir mal, dir Spaß macht, wo du Bock drauf hast, wo du einen Mehrwert siehst, wo du einen Impact hast, ist ja nicht so, dass du dann arbeiten musst, sondern du willst dann jeden Samstag, jeden Sonntag arbeiten und Montag ist der beste Tag und nicht der schlechteste Tag und Freitag denkst du so, oh, fuck, jetzt wird die nächsten zwei Tage passiert wieder nichts und Montag denkst du, yes, ab geht's. Also es ist schwierig, weil dieses Excitement macht natürlich auch, fordert den Körper natürlich auch heraus und obwohl es positiv ist, ist es trotzdem anstrengend für den Körper und du musst da so die Balance finden durch wahrscheinlich Meditation und Yoga, was ich halt jetzt die letzten Monate gemacht habe und viele Reflexionen, viel Tagebuch aufschreiben, immer noch Freunde treffen und nicht dich voll reinstürzen. Ja, also ich bin gerade in einem sehr happy State und ich hoffe, das bleibt auch so. Ich habe eben mein Leben schon geändert, dahingegen, dass ich eben mehr auf mich selber schaue und auch eher das mache, auf was ich Bock habe und nicht, was andere von mir erwarten. Und bisher läuft es ganz gut, würde ich sagen.
Hast du für dich Frühwarnzeichen definiert, wo du sagst, okay, jetzt muss ich wieder aufpassen, weil es könnte in die falsche Richtung gehen?
Das ist vielleicht eine der Dinge, die sehr positiv mittlerweile sind, weil ich sofort merke, wenn ich es wieder übertrieben habe. Also mein Körper gibt mir einfach komplett Signale durch zum Beispiel Kopfschmerzen, aber nicht normale Kopfschmerzen, sondern ich weiß dann ganz genau, das sind eher Schmerzen im Kopf als Kopfschmerzen, wo ich genau weiß, okay, du musst jetzt aufhören. Und vielleicht ist das auch diese eine Sache, die mir gefehlt hat in der Vergangenheit, da habe ich halt trotzdem weitergemacht, obwohl es mir irgendwie schlechter ging, obwohl ich Kopfschmerzen hatte, trotzdem weitergepusht, trotzdem irgendwie 7-8 Calls pro Tag gemacht. Und jetzt denke ich mir, okay, wenn diese Symptome kommen, dann nehme ich halt auch einfach mal einen Tag frei und dann nehme ich mir das Wochenende mal komplett frei und dann treffe ich Freunde oder gehe einen Kaffee trinken oder arbeite von woanders oder das, also das hat sich auf jeden Fall bei mir geändert und ich glaube, das ist auch extrem hilfreich, going forward, dass ich eben da nicht mehr reinkomme. Also sozusagen, dass mir mein Körper, man könnte es ja negativ sagen und so ein bisschen böse sein auf seinen Körper, weil jetzt wieder nichts weitergeht und der Körper streikt und jetzt kannst du wieder nicht an deinem neuen Kurs arbeiten oder den nächsten Call machen, sondern musst einfach alles absagen. Aber ich sehe es mittlerweile positiv, weil ich eben auf meinen Körper höre Und das hätte ich vorher oder früher nicht gemacht und jetzt mache ich's.
Ich muss sagen, das ist so spannend. Vieles von dem, was du sagst, ist irgendwie was, was ich inzwischen mache als Conclusio aus Gesprächen mit Hunderten der erfolgreichsten Gründern der Welt. Ich meine, ich habe ja doch mit einigen gesprochen und irgendwie habe ich festgestellt, auf der einen Seite, ich bin nicht der Typ, der das Gefühl hat, 24/7 arbeiten zu wollen, auch wenn nur um irgendwo vielleicht finanziell rauszukommen, wo ich vielleicht ein paar Prozent mehr rausholen kann, wenn man dann irgendwie dranbleibt, dann aber gleichzeitig irgendwie sich selbst zu sehr zu vernachlässigen, was ich die ersten Jahre gemacht habe, wo ich irgendwie 25 Kilo zugenommen habe von meinem Gewicht nach dem Abi, wo ich doch eigentlich, glaube ich, ziemlich sportlich war und dann irgendwie 25 Kilo über 5 Jahre, 6 Jahre hinzugenommen habe, die jetzt wieder runtertrainiert sind größtenteils, aber so, weißt du, wo du dann so merkst, okay, krass, also ich habe mich auf der einen Seite selber vernachlässigt, auf der anderen Seite habe ich es bei vielen gesehen, dass sie gar nicht so viel glücklicher sind, auch natürlich ist es leicht zu sagen, denkt man immer, ne? Man denkt immer, es ist leicht zu sagen, ja, hat jetzt Geld auf dem Konto, ist trotzdem, also Geld macht nicht glücklich, dann zu sagen, ist so, ja, aber du hast es ja schon. So, das ist ja das, was du dann häufig hörst. Aber alle, mit denen ich spreche, egal wer, sagen, ich wünschte, ich hätte es ein bisschen mehr genießen können. Die Frage, die sich dann stellt, ist, glaubt man, dass derselbe Erfolg sich eingestellt hätte? Oder wäre es mehr Erfolg, weniger Erfolg? Weil wenn ich jetzt hier sitze und das höre und denke so, ja, aber ich muss doch all das machen. Wie soll ich da dieses Grundvertrauen haben, dass auch wenn ich jetzt zum Treffen mit Freunden, zum Treffen mit der Familie gehe und die Sachen, die eigentlich getan werden müssen, liegen lasse für bis morgen, trotzdem irgendwie das schon klappen wird? Das ist, glaube ich, so dieser große Punkt, wenn man irgendwie mitten am Rennen ist. Wie soll ich diese Entscheidung treffen? Ich habe doch, alle haben doch irgendwie durchgepusht und sind damit erfolgreich geworden.
Das ist eine große Frage, die ich auch in einem Artikel, also ich habe einen Artikel vor ein paar Wochen geschrieben, genau darüber. Also wäre ich zum Beispiel erfolgreich gewesen, hätte ich nicht Tag und Nacht gearbeitet. Das ist eine große Frage, die mich auch immer irgendwie ja beschäftigt und auch Gründer fragen mich teilweise wöchentlich so, was meinst du, Work-Life-Balance, hättest du es mit weniger auch geschafft oder meinst du wirklich, dass Tag und Nacht und am Wochenende und so weiter ist wirklich dringend notwendig, um erfolgreich zu sein? Und ich kann da keine richtige Antwort geben. Ich meine, natürlich, als ich die erste Firma gegründet hatte, ich hatte keine Ahnung von Code, ich hatte keine Ahnung von, wie Companies funktionieren. Wir haben eine AI-Firma gegründet, ohne irgendein Wissen von AI oder Entwicklung oder sonst was zu haben. Wir haben eine Software-Firma entwickelt oder aufgebaut, ohne einen Entwickler zu haben, erstmal in den ersten Monaten und im ersten Jahr. Und dann musst du natürlich auch extrem viel arbeiten, um dir dieses Wissen anzueignen. Also ich glaube, dann das funktioniert nicht, wenn du dann so ein bisschen halbgar da reingehst und sagst, okay, du, ich mache jetzt 9-to-5 und schauen wir mal, was kommt. Ich glaube, du musst halt auch einfach extrem viel arbeiten und Tag und Nacht vielleicht auch arbeiten, um dir dieses Wissen so schnell wie möglich anzueignen und um auch schneller zu sein als die Konkurrenz. Gerade jetzt mit KI, ich meine, es war noch nie so schnell wie jetzt. Die Märkte sind super dynamisch. Du hast vielleicht im Vergleich jetzt zu vor 10 Jahren, wenn du jetzt ein Produkt entwickelst mit KI, es kann theoretisch jeder andere auch entwickeln. Innerhalb von kürzester Zeit mit Tools wie Lovable kannst du halt super viel Prototypen und super schnelle Ideen ausprobieren. Das heißt, du hast schon mehr Konkurrenz, du musst noch schneller sein und du musst auch mehr beweisen heutzutage, wenn du Fundraising machen willst, habe ich schon das Gefühl. Und deswegen, ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, was du aufbauen willst. So, ich glaube, wenn du mit KI was machen willst und ich glaube, wahrscheinlich 90% der Firmen heutzutage im Startup-Bereich werden irgendwie mit Hilfe von KI gegründet oder es ist eine KI-Idee oder man nutzt irgendeine KI-Technologie, dann musst du einfach schnell sein und dann musst du viel arbeiten. Die Frage ist halt immer, wie viel Arbeit muss dahinter stecken? Also musst du jetzt wirklich jedes Wochenende Tag und Nacht arbeiten oder reicht's, wenn du, sag ich mal, es geht auch viel um Priorität, also reicht's, wenn du die wichtigsten Sachen machst? Also zum Beispiel, ich glaube, in der ersten Firma ging es nicht anders, da musste ich Tag und Nacht arbeiten. In der zweiten Firma wusste ich ganz genau, wie ich priorisieren muss, welche Arbeiten gemacht werden müssen, welche Investoren ich anspreche, welche Kunden und so weiter. Ich hatte einen riesen Vorsprung, weil ich einfach Erfahrung hatte und ich wusste ganz genau, wie der nächste Schritt aussieht. Und das hatte ich in der ersten Firma nicht. Das heißt, ich glaube, in der zweiten Firma wäre dieses Tag und Nacht gar nicht so hilfreich gewesen, weil es dann eher darum gegangen wäre, sozusagen gesund zu bleiben. Ich glaube, das wäre mein oberstes Ziel gewesen. Und deswegen, es ist super schwierig. Ich kann das immer noch nicht so ganz beantworten. Ich glaube, wenn man neu anfängt, First-Time-Founder ist, dann musst du einfach durchpushen und trotzdem irgendwie versuchen, gesund zu bleiben, weil sonst passiert genau das, was uns passiert ist, nämlich komplett in Burnout reinzukommen. Das hilft niemandem nicht mal, also das hilft dir nicht, der Family nicht, das hilft der Company nicht, das hilft den Investoren nicht. Also man muss so ein bisschen die Balance finden, aber trotzdem natürlich am Anfang schon reinpushen und so viel arbeiten wie möglich. Ist ein bisschen widersprüchlich, ich weiß, aber ich kann da keine bessere Antwort finden, ehrlich gesagt.
Du hast vorhin gesagt, das Einzige, was in einer solchen Zeit hilft, ist Zeit. Und was mich interessiert ist, welche Rolle spielt dabei auch das Finden und sich einlassen auf eine neue Aufgabe, die man für sich selber sucht, um zum Teil diese Leere zu füllen? Oder ist das genau der falsche Weg, weil man dann eben dieses Loch quasi nur stopft und gar nicht anfängt, so nach und nach wieder sinnvoll zu verteilen und zu merken, so hey, dieses Loch existiert nicht mehr, ich kann jetzt auf einem sinnvollen Fundament wieder aufbauen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, also wie ich es damals gemacht habe, vielleicht fange ich damit an, ist die Leere zu füllen mit Sachen, die mir Spaß machen. Sachen, die auch irgendwie, die ich in den letzten Jahren davor einfach vermisst habe, die ich einfach nicht gemacht habe, weil ich zu viel gearbeitet habe. Das heißt, ich habe Freunde getroffen, Familie mehr getroffen, einfach sehr viel mehr Zeit mit Freunden einfach verbracht und habe auch einfach so ein bisschen überlegt, so was sind eigentlich meine Hobbys gewesen, als ich 20 war. Also so ein bisschen so meine alten Leidenschaften zu finden. Und ich habe dann wieder zum Beispiel angefangen, Klavier zu spielen. Ich bin mehr auf den Golfplatz gegangen, weil es war meine alte Leidenschaft. Ich habe mit irgendwie 8, 9 Jahren angefangen zu golfen und habe diese Leidenschaften dann wiedergefunden. Und ich glaube, das ist schon der richtige Weg, dass du diese Sachen mit sowas füllst, mit so Sachen, die dir einfach Spaß machen, die du schon immer früher gemacht hast. Mit zum Beispiel auch Fußball spielen habe ich ja früher super gerne gemacht und das habe ich dann einfach wieder angefangen. Und was ich dann aber auch gemacht habe und wahrscheinlich viel zu früh, ist die nächste Firma zu gründen. Und das ist, glaube ich, genau der falsche Weg. Und ich wusste es natürlich nicht zu der Zeit. Ich dachte mir, okay, vielleicht, um so diesen letzten Push zu bekommen, vielleicht muss ich einfach noch eine Firma gründen, weil dann habe ich wieder was an was und woran ich arbeiten kann, wo ich wieder Ziele habe und wo ich was aufbauen kann, wo ich Mehrwert stiften kann, wo ich Mitarbeiter einsetzen kann. Und das war dann genau der falsche Weg, weil nach einem Jahr kamen die gleichen Symptome wieder. Und letztendlich war das Ergebnis dann, dass ich aus der Firma aussteigen musste, aus der zweiten. Und das ist natürlich der Worst Case, weil ich habe meine Mitgründer verlassen müssen. Ich habe den Investor verlassen müssen, den wir gerade reingeholt haben. Ich war natürlich eine große Enttäuschung und genau das wollte ich nicht. Also das war genau der Weg, den ich eigentlich nicht hätte machen sollen, beziehungsweise nicht so früh machen hätte sollen. Aber ich wusste natürlich nicht besser. Ich dachte, neue Firma, neues Glück, neue Herausforderungen, neue Values und so weiter. Und das ist dann genau das Gegenteil eingetreten, was ich dachte. Nämlich große Enttäuschung, wieder Depression und wieder Burnout-Symptome. Und aber ja, das, so ist es gekommen und ich kann es auch nicht mehr ändern. Was ich dann gemacht habe, ist einfach mal ein paar Monate wirklich mir eine Auszeit genommen. Ich bin nach Afrika gegangen und habe soziale Projekte unterstützt. Und ich glaube, sowas ist natürlich auch was, was du jetzt, ja, wo du nicht direkt drüber nachdenkst, aber ich glaube, anderen helfen hilft dir selber am meisten, auch wenn es irgendwie widersprüchlich ist. Aber einfach mal komplett in die Natur zu gehen, in den Süden zu fliegen, in die Sonne. Ich bin im September, Oktober aus der Firma ausgestiegen und habe dann die Amos Foundation unterstützt, Zäune gebaut und einfach sozusagen in diese Rhino Conservation Area gegangen und haben da einfach mitgeholfen. Und danach bin ich weiter nach Cape Town runter und habe dann so Sachen gemacht, wie einen Kindergarten unterstützt, mit den Kindern in ein Aquarium gegangen und einfach solche Themen. Und habe dann auch einfach meine Leidenschaften wiedergefunden, bin super viel golfen gegangen, habe Surfen wiedergefunden als Leidenschaft, bin wirklich jeden Tag rausgegangen aufs Meer und bin erstmal gesurft. Und darüber kam dann so ein bisschen so diese Energie wieder in den Körper zurück. Und dann bin ich wiedergekommen, nach 4, 5 Monaten bin ich wieder nach München zurückgekommen. Und dann, was dann passiert ist, dann dachte ich, okay, jetzt habe ich wieder Bock. jetzt lass mal wieder eine Firma gründen. Also richtig widersprüchlich, so einfach genau das, was ich eigentlich schon mal beim zweiten Mal gemacht habe, wollte ich wieder machen, das dritte Mal. Und habe mir dann über Lovable, habe mir so eine Plattform gebaut, so eine Longevity-Plattform. Klar, anderer Weg, andere Technologie, jetzt nicht wieder voll B2B-AI, aber irgendwie trotzdem wieder Plattform bauen, Mitarbeiter einstellen und so weiter. Und nach einer Woche, ich habe dann Pitch-Deck aufgebaut, ich habe die Plattform aufgebaut über Lovable, habe schon die ersten Gespräche geführt mit Partnern, mit Kunden und so weiter. Und dann nach einer Woche dachte ich mir so, was machst du eigentlich? Wirklich, du machst wieder genau die gleiche Scheiße wie davor. Und dann kamen auch wieder diese Burnout-Symptome, natürlich super, erstmal super soft, aber ich habe dann schon wieder gemerkt, okay, das ist wirklich genau das Falsche, was ich jetzt machen will. Und dann habe ich mir wieder irgendwie ein paar Wochen überlegt, so okay, was könnte ich denn jetzt machen? Ich war wirklich verzweifelt, weil ich mir dachte so, was ist, wenn ich jetzt nie wieder eine Firma aufbauen kann? Was ist, wenn ich nie wieder irgendwo arbeiten kann? Ich war wirklich so richtig so einfach depressed, also wirklich einfach schon zum dritten Mal. Und was ich dann gemacht habe, war irgendwie was ganz anderes. Dann habe ich mir einfach ChatGPT genommen und habe einfach mal gefragt, so hey, was schlägst du vor zu machen? Also wirklich, ich habe ChatGPT als meine Art, eine Art Berater, Psychologe genommen und habe ihm einfach so meinen Prompt gegeben, so hey, ich habe das und das die letzten 10 Jahre gemacht, ich bin immer wieder in Burnout reingekommen, was schlägst du vor, was ich machen könnte? Und dann kamen so zwei, drei Empfehlungen und dann dachte ich mir, okay, eigentlich, was ich ja schon immer machen wollte, ist ein Buch schreiben. Und da dachte ich mir, okay, ich schreibe jetzt einfach mal meine Story auf. Und ChatGPT meinte so, also da gab es irgendwie 3 verschiedene Themen. Das eine war, meine Story zu teilen mit Newsletter oder mit Buch. Das fand ich ganz cool. Das zweite war, irgendwie Gründern zu helfen über Coaching. Und das dritte war, irgendwie so eine Community zu schaffen für Gründer, die eben Fundraising machen wollen und so weiter. Und dann dachte ich mir so, eigentlich eine coole Idee. Wie wäre es denn, wenn ich jetzt, anstatt wieder eine eigene Firma zu gründen, einfach anderen helfe, eine Firma zu gründen? Mein ganzes Wissen, meine ganzen Frameworks und Captable und Templates und so weiter, wenn ich die einfach nutzen würde, um sie anderen weiterzugeben, um zu helfen. Und daraus ist dann die Honest Founder entstanden, was erstmal so als eine Art Newsletter gestartet hat, weil ich mir dachte, jetzt irgendwie 2 Jahre ein Buch zu schreiben, ist zwar cool, aber ich weiß nicht, ob ich die Motivation finde, jeden Tag mich irgendwie 6 Stunden hinzusetzen, um zu schreiben. Ich habe auch davor noch nie ein Buch geschrieben oder Deutsch war jetzt auch nie meine Stärke in der Schule, deswegen dachte ich jetzt nicht, dass es der richtige Weg ist. Aber dann bin ich zufällig auf Substack gestoßen, auf so eine Newsletter-Plattform. Und da dachte ich mir, eigentlich wäre es doch cool, wenn ich jede Woche Artikel teile zu meiner Erfahrung, zu meiner Journey, was ich erlebt habe, welche Fehler ich gemacht habe, um anderen eben in dieser Zeit, wo ich schreibe, eben schon mal zu helfen. Und daraus ist dann was ganz anderes entstanden, weil ich habe dann in den ersten Wochen so ein paar Artikel geshared und dann kamen Gründer auf mich zu und meinten so, hey, wir sind gerade im Fundraising, wir haben super viel Probleme, irgendwie Investoren einzusammeln, kannst du uns nicht helfen? Und dann dachte ich, okay, du, kein Problem, dann lass uns doch einfach mal sprechen und habe dann One-on-One-Coaching angefangen. Und aus One-on-One-Coaching ist dann wieder was anderes entstanden, nämlich digitale Produkte zu entwickeln, weil ich mir dachte, es ist natürlich cool, Gründern One-on-One zu helfen, aber wie wäre es denn, wenn ich einfach Produkte aufbaue, also digitale Produkte wie Kurse, Frameworks und so weiter, um anderen skalierbar zu helfen. Das heißt, so einen Kurs können Hunderte oder Tausende oder Millionen von Leuten runterladen und ich kann all denen helfen, weil meine Zeit ist auch nur begrenzt und ich kann mich nicht aufteilen. Ich kann nicht mit jedem eine One-on-One-Session machen. Und daraus ist dann das entstanden. Und ja, darüber bin ich dann irgendwie auf viele Konferenzen gekommen und viele Podcast-Anfragen. Und jetzt versuche ich einfach, diese Community zu pflegen und aufzubauen mit Gründern, mit Ex-Gründern, mit CEOs. Und ich cover eben alle Themen von Produktivität bis hin zu Firmenaufbau, bis hin zu Mental Health Strategies und was man macht, um gesund zu bleiben. Und ich bin so happy, wirklich, das macht so viel Spaß, weil es eben genau mein Value ist, den ich gerade irgendwie für mich gefunden habe. Also wirklich jetzt nicht mehr voll auf Erfolg, voll auf Geld und Geld einsammeln und weiß nicht, irgendwie B2B-Product aufbauen, Fundraising machen, sondern wirklich genau das Gegenteil, nämlich anderen helfen, genau das zu tun. Und ich mache das jetzt seit 4 Monaten und ich bin super happy. Es macht super viel Spaß und ich habe genau das gefunden, was ich machen wollte.
Super schön zu hören. Ich meine, natürlich ein harter Kontrast zu B2B-AI, vor allem zu der Zeit, wo ihr B2B-AI gemacht habt. 2016 war das, glaube ich, als ihr gestartet habt, war das ja gar nicht mal so der heiße Scheiß, sondern das ist jetzt irgendwie die letzten 2, 3, 4 Jahre dann hochgekocht, dass wirklich jeder sich damit beschäftigen muss auch. Aber so dementsprechend jetzt so der Switch nach ja, ungefähr 10 Jahren B2B und KI-Firmen mit eBot 7, also Customer Service, und dann WitLab 7 quasi mehr digitale Avatare, dann auch schon was ganz anderes. Was würdest du sagen, sind die größten Unterschiede aus so KI-Startup zu, ich mache jetzt Newsletter und quasi Content/Media?
Also ich glaube, die Arbeit hört nie auf. Also egal, ob du jetzt Content machst oder Newsletter oder Kurse oder ein B2B-Startup aufbaust, es ist extrem viel Arbeit. Du musst wirklich jeden Tag dranbleiben und irgendwie neue Wege finden, um irgendwie mehr Leute zu erreichen. Also mein Ziel ist ja, so viele Leute wie möglich zu erreichen, so vielen Leuten wie möglich zu helfen. Und da gibt es natürlich verschiedene Wege, wie du da hinkommst. Und du musst natürlich irgendwie verschiedene Wege ausprobieren. Und was ich dann am Anfang gemacht habe, ist erstmal mich anzuschauen, wen gibt es denn da draußen, die ungefähr das Ähnliche machen, was haben die für Strategien genutzt, um erfolgreich zu sein, um viele Leute zu erreichen, und habe dann aus diesen Strategien meine eigene Strategie geformt. Und der größte Unterschied aber im Vergleich zu Content ist natürlich, dass du sehr viel abhängiger bist von externen Personen oder auch internen Personen. Also als ich die Firmen aufgebaut habe, du bist halt immer abhängig von anderen Leuten, von Mitarbeitern, von Mitgründern, von Investoren, von Kunden. Und jetzt bin ich halt komplett frei. Also wenn ich jetzt theoretisch morgen in Urlaub fahren will, dann mache ich das. Dann muss ich ein paar Calls verschieben, aber that's it. Ich muss niemanden...
Ja, gut, das liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass du natürlich mit einem Exit gut Geld verdient hast.
Nee, genau, natürlich. Also es kann natürlich nicht jeder. Und ich bin super happy, dass ich das auch machen kann. Und jeder sagt immer, ja, Geld macht nicht glücklich, aber es macht frei. Also du kannst wirklich letztendlich einfach in jedes Hotel gehen, du kannst überall hinfliegen, und diese Freiheit zu haben. Also ich glaube, meine Values haben sich so ein bisschen verschoben. In der ersten Firma wollte ich sozusagen finanziell frei sein. Da ging es um die finanzielle Freiheit, und jetzt geht es eher um diese Freiheit per se, also Unabhängigkeit. Also nicht für irgendwen irgendwie wieder aufstehen zu müssen oder irgendwem Rechenschaft ableisten zu müssen, sondern wirklich einfach frei zu sein in dem, was ich mache. Und ich glaube, das muss ich auch machen, weil wenn mein Körper streikt, wenn mein Körper sagt, jetzt wird's wieder zu viel, so, dann höre ich halt um 2 Uhr auf und gehe Golf spielen. Und das kann ich in der Firma nicht. Wenn ich um 2 Uhr Golf spiele, dann zeigt mir jeder den Vogel und sagt, hey, was geht eigentlich ab? So, du musst doch 10 Kundencall machen, und der Investor wollte doch den Report noch sehen, und was würden da meine Mitgründer sagen? Und ich glaube, das ist der größte Unterschied, wirklich einfach diese komplette Freiheit zu haben. Und ich meine es gar nicht diese Freiheit so, ich kann mir jetzt alles kaufen und ich kann jetzt in den Urlaub zu gehen und so weiter, sondern eher diese Freiheit, nicht abhängig zu sein von irgendwelchen anderen Shareholdern, Stakeholdern, was auch immer. Und das macht mich total happy. Und ich hätte es auch nicht gedacht, dass es mich so happy macht. Ich wusste auch nicht, dass das genau das ist, was ich machen muss. Aber ich dachte mir einfach so, ich meine, was kann ich jetzt aufbauen? Ich kann in keiner Firma arbeiten, weil wenn mein Körper sagt, jetzt musst du aufhören, dann kann ich ja nicht einfach meinem Chef sagen, so, hey, so, ich mache jetzt mal 2 Tage frei. Ich kann auch keine neue Firma aufbauen, weil wenn dann sagen meine Mitgründer, also was geht eigentlich ab? Jetzt brauchst du schon wieder 2 Wochen Urlaub. So, also so kannst du keine Firma aufbauen, wenn du immer auf deinen Körper hörst und irgendwie einfach nicht weitermachen kannst, weil dein Körper wieder sagt nein. Und deswegen, das war die einzige Möglichkeit, die ich eigentlich in dieser Phase machen konnte. Und ich, wie gesagt, das war die beste Entscheidung meines Lebens, wirklich aus dieser Firma rauszugehen, diese Entscheidung zu treffen. Es ist ja auch nicht so, dass ich meine Symptome kamen und ich bin dann direkt aus der Firma ausgestiegen, sondern es war ein monatelanger Prozess. Ich habe natürlich erstmal versucht, irgendwie das selber hinzubekommen und dann vielleicht ein bisschen Urlaub zu machen und ein bisschen weniger zu machen, aber das funktioniert dann einfach nicht. Im Endeffekt wurden die Symptome immer schlimmer, immer stärker. Wir hatten natürlich dann auch immer mehr Investoren und immer mehr Kunden, immer mehr Mitarbeiter, und das wird dann immer mehr als weniger, und dann irgendwann musst du aussteigen, und genau das habe ich gemacht.
Wenn du dir jetzt die Honest Founder anguckst, wo du ja doch sehr offen über eigentlich alles sprichst, was passiert ist, was du gelernt hast, Templates, Frameworks, you name it, nächste Woche Fundraising-Kurs, du hast vorhin so leicht angerissen, der dann dazu kommt. Wenn du dir das anschaust, ich meine, du hast gesagt, das, was du versuchst, ist, verschiedene Wege Reichweite zu kreieren. Und jetzt ist Reichweite und Distribution so der eine Kanal, der jetzt immer entscheidender wird, weil wenn jeder morgen mit Lovable dasselbe bauen könnte oder kann, dann muss ich ja überlegen, wie erreiche ich Menschen anders als meinen Wettbewerb. Jetzt machst du das gerade für Content, aber was sind gerade deine Wege, wo du sagst, hey, das funktioniert am besten für die Distribution, für Reichweite, für neue Leute in mein Ökosystem, die Honest Founder ziehen?
Also es ist natürlich ein komplett neues Thema auch für mich. Und deswegen habe ich sehr viele Sachen ausprobiert und ich bin auch nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich habe jetzt meinen Holy Grail gefunden, ich weiß jetzt ganz genau, wie ich die meisten Leute erreiche und das sind genau die Gründer und hier sind die Produkte. Also ich bin auch wirklich im Aufbau, aber es macht mir total viel Spaß und wenn es dir Spaß macht, dann findest du deine eigenen Wege, irgendwie erfolgreich zu sein. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, am Anfang, egal was man macht, zu schauen, was andere erfolgreiche Leute in dem Bereich gemacht haben und welche Strategien die fahren. Das heißt, ich habe mir wirklich alle möglichen Leute angeschaut, die Content machen, die auch erfolgreichen Content machen, die vielleicht eine ganz andere Nische irgendwie haben, aber trotzdem natürlich irgendwie ja abhängig sind von Reichweite. Und deswegen, für mich war halt so ganz klar, okay, wo befindet sich meine Audience? Sie befindet sich auf LinkedIn meistens, also Gründer, CEOs und Operators, so die verbringen schon viel, natürlich auch auf Instagram und so weiter, aber ich war jetzt nie der Video-Guy, also ich konnte mir nie so vorstellen, so viele Videos zu produzieren. Ich bin auch introvertiert und ich irgendwie so vor der Kamera zu stehen, das ist irgendwie nicht so richtig mein Ding, so sehr unkomfortabel einfach. Und ich dachte mir, okay, die Leute befinden sich eher auf LinkedIn, dann fang einfach an zu posten. Und ich habe dann einfach 5-mal die Woche habe ich Sachen gepostet, die mir am Herzen liegen und habe einfach, klar, am Anfang kriegst du irgendwie wenige Comments und Likes und so weiter, da hast du irgendwie vielleicht 1000 Impressions, aber wenn du dranbleibst, wenn du jeden Tag postest und wenn du einfach sozusagen auch diesen relevanten Teil postest, einen honest, also meinen ehrlichen Teil postest, was mir extrem wichtig ist, dann kommt diese Reichweite automatisch. Also ich glaube, wenn du konsistent bleibst, jeden Tag da bist und postest und viele Leute erreichst, dann wirst du automatisch erfolgreich. Und klar, es gibt dann super viele Strategien, wie du musst irgendwie dann kommentieren bei anderen und du musst irgendwie dreimal die Woche irgendwie das und das posten und du darfst nicht zu viel in die Richtung machen. Aber ich denke mir halt einfach, ich poste auf, was ich Bock habe. Und wenn mal ein lustiger Post dabei ist, dann ist es cool. Wenn jetzt irgendwie 5-mal einfach nur Produktivitätsposts dabei sind, dann ist es auch gut. So, ich poste halt das, auf was ich Bock habe und was mir gerade einfällt. Und das ist so ein bisschen, wie ich meine Reichweite etabliere oder wie ich versuche, so viele Leute wie möglich zu bekommen. Das ist so ein bisschen mein großer Funnel. Also LinkedIn ist mein großer Funnel, dann versuche ich irgendwann in meinen Newsletter nicht reinzukommen. Das ist mein Bottom Funnel, nenne ich das. Weil ich da natürlich noch sehr viel ehrlicheren, konkreteren Content schicken kann. Und das heißt, ja, so ein bisschen versuchen, Leute in meinen Newsletter reinzubringen, weil da kann ich dann eben zum Beispiel auch Fundraising-Kurse für einen Discount anbieten oder ich kann bestimmte Frameworks einfach mal umsonst teilen oder, weil du bist natürlich in der Inbox von Leuten, was natürlich einfacher und besser ist, wie wenn du jetzt einfach nur irgendwie einer bist, der irgendwie Content auf LinkedIn postest. Und über diesen Newsletter kannst du halt einfach auch sehr ehrliche und lange Stories teilen, die ich einfach bei LinkedIn nicht teilen kann, weil es einfach zu kurz ist, das Format. Und ich probiere immer noch viel aus. Vielleicht lande ich dann irgendwann dort trotzdem bei Instagram, bei TikTok, weiß ich nicht. Ist jetzt nicht mein Ding, aber vielleicht kommt es noch. Ich meine, du wächst ja auch mit den unkomfortablen Sachen. Das heißt, vielleicht muss ich das irgendwann mal machen. Und ich habe zum Beispiel jetzt für diesen Fundraising-Kurs habe ich wirklich Videos gemacht. Also stundenlange Videos von mir, wie ich bestimmte Sachen anspreche, wie Captable und wie du verhandelst in der Runde oder wie du Investoren ansprichst. Also es war schon sehr unkomfortabel für mich, aus der Komfortzone raus. Aber es hat dann im Endeffekt auch sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht ändert sich meine Strategie dann in der Zukunft. Wie gesagt, ich habe den Holy Grail noch nicht gefunden. Aber ja, einfach da sein, einfach posten, einfach jeden Tag aufstehen, Bock haben und dann schauen, was rauskommt.
The Honest Founder, innerhalb von 4 Monaten, was hast du für dich an Newsletter-Subscribern erreicht? Einfach nur, weil ich glaube, man kann sich darunter einfach nichts vorstellen, wenn man nicht mal konkrete Zahlen hört.
Ja, also ich habe mit 10.000 Followern bei LinkedIn zum Beispiel angefangen, bin jetzt bei knapp 21.000. Also ich habe wirklich innerhalb von vier Monaten knapp 10.000, 11.000 Subscriber reingeholt, also Follower auf LinkedIn, was schon, glaube ich, extrem gut ist.
Machst du Deutsch oder Englisch?
Ich mache alles auf Englisch, sowohl Newsletter als auch LinkedIn. Und weil ich mir dachte, mir geht es ja darum, so viele möglich, ja, so viele Leute wie möglich zu erreichen. Und das kann ich natürlich über Englisch besser wie im Deutsch. Da hast du halt irgendwie, weiß ich, wie viele Leute sprechen Deutsch. Du hast halt irgendwie 80 Millionen Einwohner in Deutschland und da hast du auch Österreich, Schweiz ein bisschen. Aber du erreichst natürlich viel, viel mehr Leute, wenn du Englisch sprichst. Und deswegen habe ich dann eben versucht, diese LinkedIn-Follower auch in meinen Substack reinzubringen. Da habe ich jetzt um die 1000, also 1000 Subscriber, um die 1800, glaube ich, 50, 860 bin ich gerade. Das hört sich jetzt nicht nach viel an, aber es sind halt wirklich 850, 860 wirklich unique Founder, die gerade aufbauen, die gerade im Series A-Prozess sind, die im M&A-Prozess sind. Das ist wirklich
sehr dediziert.
Sehr dediziert, genau. Eine sehr ausgewählte sozusagen Zielkundenschaft, kannst du es nennen, die natürlich mega Bock macht, weil wir haben eine kleine Community, da kann man Fragen stellen, wir haben so einen kleinen Slack-Channel und so weiter, wo man halt wirklich einfach alles, was einem am Herzen liegt, wo man einfach Fragen stellen kann und dann arbeitet die Community eigentlich auch füreinander und beantwortet Fragen, die halt bei LinkedIn oder bei Instagram jetzt nicht beantwortet werden oder auch irgendwie bei Google oder bei ChatGPT. Ist halt alles sehr generisch, alles sehr theoretisch und in dieser Community kannst du halt dich halt super gut austauschen und kannst auch Calls mit anderen machen und ja, wenn du halt irgendwie gerade im M&A-Prozess steckst und nicht weiter weißt, so, was mache ich jetzt eigentlich, wie geht's weiter, dann stellst du diese Frage halt vielleicht einfach in den Chat und vielleicht hat einer schon mal so eine Erfahrung gesammelt und kann dann eben darauf antworten.
Warum hast du dich zum Beispiel für Substack entschieden? Ich habe bei vielen jetzt zum Beispiel zuletzt immer Beehive gesehen, also das Tool. Morning Crunch. Paul war irgendwie auch hier im Podcast, meinte, hey, wir nutzen für alles Beehive als Newsletter-Tool, nur mal so ein bisschen über den Creator-Tech-Stack zu sprechen.
Ja, ist eine interessante Frage. Ich habe mir natürlich verschiedene Sachen angeschaut. Du kannst ja auch super basic mit Mailchimp einfach mal anfangen. Aber der große Vorteil, den du bei Substack hast, also erstmal fand ich das Design cool und irgendwie, dass es halt super stark am Wachsen ist. Das ist ja auch immer wichtig. Du willst ja auch mitwachsen mit dem Newsletter. Und der entscheidende Punkt war eigentlich, dass du über Beehive, du kannst zwar sehr viel mehr tracken und es ist eigentlich cooler, gerade wenn du jetzt zum Beispiel bestimmte Segmente von deiner Zielkundenschaft sozusagen so ein paar A/B-Tests machen willst. Aber bei Substack hast du den großen Vorteil, dass du innerhalb der Community wachsen kannst. Das heißt, du hast da, es ist eigentlich wie eine Social-Media-Plattform, wo du auch posten kannst. Man nennt das Notes und nicht irgendwie Posts oder irgendwelche Stories oder so, sondern es sind wirklich Notes. Und dadurch kannst du halt innerhalb der Plattform nochmal weiter wachsen. Also rund 30-35% meiner neuen Subscriber kommen über Substack. Und das hast du halt bei anderen Newslettern nicht. Und Substack hat, glaube ich, gerade vor ein paar Wochen über 100 Millionen eingesammelt, auch von richtig starken Investoren. Das heißt, du hast halt extrem viel Wachstum im Markt, extrem viel Wachstum in der Plattform und die neuen Features, die jetzt die ganze Zeit rausgekommen sind, die letzten Wochen, sind mega nice. Und deswegen, ich würde jetzt nicht ausschließen, dass ich irgendwann mal vielleicht wechsle oder vielleicht komplett meinen eigenen Newsletter starte. Aber gerade ist es super, weil ich einfach dadurch auch innerhalb der Plattform wachsen kann. Und das war der entscheidende Punkt bei mir.
Aber man muss sagen, es ist ja quasi ein eigener Newsletter, weil du die Subscriber ownst, du kannst jederzeit exportieren. Dementsprechend ist es ja quasi same, ne? Ob
genau,
das Plattform A oder B ist. Fand ich nur spannend. Welche anderen Tools würdest du sagen, wenn jemand jetzt sich diesen Creator-Weg anguckt und sagt, okay, wie denke ich Content, wie denke ich Media? Was gehört noch so zu deinem Core-Tool-Stack?
Also, ich nutze Notion für alles Mögliche, also für meine Templates zum Beispiel. Also ich habe natürlich irgendwie, also ich mache so Weekly Wrapper zum Beispiel. Also ich habe natürlich jeden Montag, setze mich hin und sage, okay, welche Goals habe ich in der Woche? Und am Freitag sage ich, okay, habe ich alles erreicht? Das mache ich also in Notion. Zum Beispiel alle irgendwie Antwort-Templates, alle Coaching-Unterlagen und so weiter. Das ist alles komplett in Notion. Das ist auch super cool, weil du einfach alles damit machen kannst. Ich habe sogar die ersten Frameworks habe ich über Notion geschrieben, weil du die dann auch super gut sharen kannst oder exportieren kannst als PDF. Dann, wie gesagt, LinkedIn als Sharing-Plattform, das ist sozusagen für die große Reichweite, Substack für die kleine Reichweite. Dann nutze ich noch Meet Alfred, einfach nur deswegen, weil ich habe mir natürlich dann irgendwann gedacht, so, okay, du kannst natürlich sehr viel manuell machen, aber wie wär's denn, wenn du ein paar weil ich wollte eigentlich am Anfang einen Intern reinholen für die ganzen Sachen, die für mich halt einfach dann zu viel waren, weil du musst dir vorstellen, ich habe am Anfang 2 Artikel pro Woche gepostet, das braucht schon Arbeit, du musst ja schon sozusagen viel, viel arbeiten, wenn du das nicht alles mit ChatGPT machen willst und das heißt, ich hatte dann einfach keine Zeit mehr, um so viel auf LinkedIn zu sein und irgendwie Leute hinzuzufügen und so weiter. Das heißt, ich habe mir dann so ein Automation-Tool geholt, wo du halt genau eingeben kannst, okay, Filter Gründer zum Beispiel oder Filter auf eine bestimmte Region, und dann kannst du denen halt zum Beispiel Anfragen schicken, also Connection-Anfragen, und dann kannst du halt zum Beispiel 20 Leute pro Tag hinzufügen. Ich würde nicht mehr machen, weil sonst blockt dich LinkedIn irgendwann, aber es ist halt ein cooles Tool, um einfach sozusagen passiv nochmal Leute reinzuholen in dein Netzwerk, die dann wieder deine Posts sehen. Wenn du dann irgendwie ein Produkt hast, was du launchen willst, dann gehen natürlich sehen die Follower das natürlich auch. Das heißt, das ist so eine kleine Variante, um noch mehr Follower zu bekommen. Dann gibt's Outbound-Tools wie Instantly zum Beispiel, wo du sozusagen deine gesamte LinkedIn-Followerschaft runterladen kannst. Und von den 21.000 LinkedIn-Followern haben 12.000 eine E-Mail hinterlegt. Und dann kannst du halt theoretisch mit Einverständnis natürlich, kannst du denen halt auch irgendwie neben dem Follower nochmal andere Sachen schicken, die dann spezifisch zum Beispiel auf Gründer in der Series A sind oder die zum Beispiel gerade Leute, die gerade eine Firma gegründet haben, die brauchen ja ganz andere Sachen, wie zum Beispiel jemand, der jetzt eine Series B abgeschlossen hat. Das heißt, du kannst da sehr granular mit bestimmten Analytics-Tools halt nochmal sozusagen spezifischen Content pushen an Leute, die es halt gerade auch in dem Moment brauchen. Dann hast du so Shield Analytics oder Companies, wo du halt über LinkedIn besseren Content pushen kannst, wo du schedulen kannst, wo du dir Ideen holen kannst für neue Posts, aber ich nutze es wirklich nicht so wirklich, weil ich setze mich halt jeden Tag in der Früh hin und überlege mir, was könnte ich posten, anstatt irgendwie so die nächsten 3 Wochen Posts zu überlegen und irgendwie alles zu schedulen und so weiter. Also für mich ist halt so, ich wache halt manchmal auf, habe eine Idee und dann poste ich, anstatt jetzt für die nächsten 3 Wochen schon alles gepostet zu haben. So, das macht für mich irgendwie mehr Sinn und macht auch mehr Bock. Und deswegen, ja, habe ich da jetzt nicht so große Tools, wo ich irgendwie so große Ideen, AI oder sonst was mache.
Ja, bei mir führt das dazu, dass ich aktuell nicht poste und irgendwie mein Weekly Average Post aktuell bei irgendwie, also meine Weekly Impressions bei so 2000 sind und nicht mehr bei 100.000, aber irgendwie habe ich das erfolgreich geschafft, die letzten Wochen aufgrund von diversen verschiedenen Faktoren einfach einzustampfen. Auch gefährlich.
Ja, so, ich meine, ganz ehrlich, ich glaube, nicht auf LinkedIn zu posten ist ein großer Fehler. Also nicht nur für Content Creator, sondern auch wenn du eine Firma gründest, wenn du ein B2B, B2C Startup gründest. Ich meine, das sind halt, auf LinkedIn hast du potenzielle Käufer für dein Produkt oder für was immer du machst, auch Investoren. Ich meine, du kannst, wenn du jetzt zum Beispiel noch nie eine Fundraising-Runde geraced hast, dann kannst du ja alle Investoren adden, Pre-Seed- und Seed-Investoren, dann sehen die deinen Content und sobald du in den Köpfen der Leute bist, kennen sie dich schon, und sobald du die dann irgendwann anschreibst oder du sagst, du bist jetzt ready für ein Fundraising, kennen sie dich schon und wissen schon genau, was du machst, und ist natürlich eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie auch wirklich dann dir das Geld geben oder dein Produkt kaufen oder sonst was. Also ich würde sagen, das ist extrem wichtig und wird wahrscheinlich immer wichtiger.
Ja, das würde ich auch sagen. Eine Sache, die du mir vorhin erzählt hast, ist, dass du zum Beispiel Standstore noch nutzt. Deswegen vielleicht da nochmal so 2, 3 Sätze dazu, weil es ja doch nochmal eine andere Funktionalität hat als die Dinge, die du bisher erwähnt hast als Tool.
Ja, genau. Ja, das habe ich noch vergessen. Klar. Standstore ist super entspannt. Es ist ein super cooles Tool, weil du halt einfach neue Produkte launchen kannst. Das ist, man kann sich vorstellen wie so ein kleiner Store, der für dich arbeitet. Das ist ein Store, da kannst du Frameworks publizieren, du kannst einen Kurs publizieren, du kannst PDFs reinladen, kannst dafür auch Geld verlangen, wenn du willst, du kannst aber auch for free machen, und es ist halt super einfach im Aufsetzen. Also das, ich glaube, ich habe irgendwie 5 Minuten gebraucht, um mein erstes Produkt zu launchen, und dann hast du halt eine eigene Website, da sind dann deine Produkte drin, und dann können Kunden diese Produkte kaufen, und dann kannst du das halt zum Beispiel in deine Website reinpacken oder woanders, also kannst die embedden. Es ist ein super geiles und einfaches Tool, um sehr schnell ein Produkt zu launchen.
Stupide gesagt, Shopify für Creator, weil Shopify natürlich deutlich mehr auf E-Commerce und so ausgelegt ist. Und der Gründer macht selbst relativ viel Content auch auf TikTok und so. So Stanford, ich weiß gar nicht, ob Graduate oder Dropout, aber so macht viele witzige Videos und dokumentiert sowohl auf TikTok als auch auf YouTube so ein bisschen. Und ich glaube, beginnt ab 29 Dollar oder so im Monat nach der Testphase. Und ich habe das damals auch durchgeklickt. Ich habe dann irgendwie am Ende nicht, bin ich dran geblieben, habe da jetzt nichts draus gemacht, aber muss sagen, auch damals schon vor einem Jahr oder so war die Funktionalität gut. Dementsprechend muss ich es mir, war ein guter Reminder, mir das auch nochmal anzugucken und zu überlegen, weil bisher bin ich mit dem Link in Bio, den wir haben, gar nicht so richtig zufrieden und überlege was ich damit mache und da mal alles umzuziehen auf was ein bisschen ganzheitlicher auf einen Creator und eine Medienfirma optimiert, das macht schon Sinn. Deswegen wollte ich nur einmal kurz so deine Tools hören, weil es einfach, glaube ich, für viele da draußen hilfreich ist, mal zu hören, damit könnte ich mich eigentlich alles beschäftigen.
Ja, voll. Also ich meine, es gibt da natürlich auch viel größere Tools, die noch mehr Tools oder noch mehr Funktionalitäten haben. Also es gibt ja Kajabi zum Beispiel, wo du eine gesamte Community auch aufbauen kannst. Die haben Newsletter, die haben Membership, kannst eine eigene Website bauen und so weiter, kannst auch Kurse bauen und so weiter. Es ist so ein bisschen so diese Erweiterung von Standstore. Aber ich bin halt immer ein Freund von kleinen Anfangen und dann einfach mal schauen, ob es funktioniert und dann kannst du immer noch wechseln. Weil ich wollte einfach mal schauen, okay, ich release jetzt einfach mein erstes Framework. Das erste war SOI. Das ist so ein bisschen so meine, wie ich zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Firma gründen würde, wie ich da rangehen würde. Also wo würde ich schauen, was will der Markt und welche Investoren würde ich anschreiben und so weiter und habe das einfach mein Framework gepackt. Und dann wollte ich einfach mal funktionieren, okay, würden das überhaupt Leute kaufen? Und habe dann diesen Standstore gemacht, was ja super easy ist. 5 Minuten war dieses Ding oben. Habe dann ein bisschen Werbung dafür gemacht und zack, kamen halt die ersten Käufe rein. Und das Gute ist, du hast da keine Commission. Das heißt, du hast halt diese, ich glaube, $30, $35 pro Monat und kannst auch ein höheres Package buchen und so weiter. Aber das reicht ja erst mal am Anfang. Und that's it. Du musst nicht irgendwie 3, 4, 5, 6% abgeben wie bei anderen Anbietern, sondern kannst einfach durchstarten und zahlst dann deine $30.
Das heißt, glaube ich, nur Stripe-Fee am Ende, ne?
Genau, Stripe-Fee hast du eigentlich meistens nochmal mit drin. Also die kommt dann nochmal on top. Genau. Aber
es macht schon was aus. Also muss man schon sagen, ist wirklich so mit das Simpelste. Und ich fand, also ich habe auch viel, ich schaue mir gerne Tools an und verschwende damit auch manchmal bestimmt eine Stunde hier und da, aber sorgt auf jeden Fall dafür, dass ich zum Beispiel Kajabi für relativ clunky beschreiben würde und sagen, das ist einfach so, da brauchst du gefühlt jemanden, der sich damit beschäftigt, weil du damit viel länger beschäftigt bist, irgendwas aufzusetzen. Und gerade für den Anfang auf jeden Fall ein Overkill. Das kannst du machen, wenn du irgendwie sagst, okay, ich weiß ganz genau, was funktioniert und was nicht und Community ist the core thing und daraus baue ich alles andere. Okay, vielleicht, dann bau vielleicht von vornherein da drauf, aber bei solchen Sachen würde ich echt aufpassen, da nicht zu tief direkt irgendwie das wäre, als ob du Oracle NetSuite in einem Seed-Startup einfügst für dein ERP und Finance. So.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das ist wie wenn du irgendwie von Anfang an schon deinen Salesforce machst, so kannst du machen, aber du kannst halt auch einfach mal mit Pipedrive oder Notion sogar starten, hast da auch deine Pipes drin und kannst da super gut mitarbeiten und kannst das immer noch exportieren irgendwann. Also ich bin wirklich ein sehr großer Freund von kleinen Starten und dann einfach schauen, wie es läuft, weil dann zahlst du auch einen ganz anderen Preis für diese Tools, als wenn du jetzt irgendwie mit einem Notion startest.
Lass uns zum Abschluss noch kurz über Fundraising sprechen. Jetzt hast du angedeutet, du machst einen Fundraising-Kurs, der kommt zeitnah. Ich verlinke auf jeden Fall die Honest Founder, dass man den schnell findet, wenn er da ist. Was würdest du sagen, sind seine konkretesten Fundraising-Learnings, wenn du jetzt irgendwie so Elevator-Pitch-mäßig, hey Xaver, ich bin jetzt kurz davor, irgendwie erste Runde zu machen. Was erwartet mich da?
Ja, es gibt natürlich super viele Learnings und sehr viele Fehler, die man im Prozess machen kann und die wir auch gemacht haben. Und der Grund, warum ich diesen Kurs gemacht habe, war einfach, dass ich halt fast täglich Anfragen bekomme, so hey, wir sind gerade im Fundraising, wir machen eine Pre-Seed, wir kriegen irgendwie die ganze Zeit Absagen, wir haben bisher 50 Absagen bekommen, wir kommen irgendwie nicht weiter. Und das ist halt ein ganz typisches Szenario, dass Leute halt irgendwie ein Pitch-Deck bauen und so ein bisschen wissen, okay, wir wissen ungefähr, was da drin sein muss, aber halt einfach nicht genau wissen, was Investoren sehen wollen und was sie hören wollen. Und ich glaube, die größten Fehler sind erstmal im Research, also wirklich, welche Investoren man überhaupt anspricht, weil es macht ja keinen Sinn, du machst eine Pre-Seed, willst 500.000 raisen und sprichst dann Fonds an mit einer 500 Millionen Vorgröße. So, es macht einfach keinen Sinn, weil die werden nur in Series A und B wahrscheinlich investieren. Die wollen ja auch, ich meine, so ein Fonds investiert in 20, 30 Startups. So, da wirst du mit 500.000 kein Funding bekommen. Das ist einfach viel zu niedrig. Da fängt schon mal an. Dann Pitch Deck ist, glaube ich, so mit das, was die größten Fehler verursacht, weil zum Beispiel die Vision nicht groß genug ist oder weil sie einfach das Team nicht gut genug beschreiben. Also die machen dann Teamslide, aber du weißt nicht so wirklich, ja, warum sollen wir dich jetzt funden? So, was ist deine Historie? Was hast du erreicht? Oder was, so, woher nimmst du jetzt sozusagen dein Wissen, jetzt dieses Startup zu bauen? Es gibt Cap-Table-Fehler, wo dann sozusagen die falschen Prozente drin sind oder die geben Equity an irgendwelche Berater, die sie erst nach der Finanzierungsrunde bezahlen. Zum Beispiel, das ist auch immer ein No-Go für Investoren, wo dann einfach irgendwie, keine Ahnung, 2-3% von der Investmentsumme erstmal irgendwelche Berater gehen, weil die am Anfang sozusagen denen geholfen haben. Es gibt so viele Sachen, die man im Prozess falsch machen kann. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich mache jetzt einfach einen Kurs, wo ich wirklich von A bis Z alles beschreibe, von wie ich ein Pitch Deck drafte, wie ich ein Cap Table aufbaue, wie ich verhandle, auch beim Termsheet zum Beispiel, wie ich FOMO aufbaue, wie ich auch nach der Finanzierungsrunde dann zum Beispiel Investor-Updates schreibe, was muss da drin sein, wie bereite ich die nächste Runde vor. Also es gibt einfach, ich glaube, Fundraising ist das Topic wahrscheinlich, was den meisten Struggle verursacht bei Gründern und der auch am meisten Zeit verursachen kann. Und deswegen habe ich mir dieses Thema eigentlich als Hauptthema rausgesucht und deswegen habe ich darüber einen Kurs entwickelt, der Ende nächster Woche hoffentlich, also wahrscheinlich, rauskommt. Ich bin jetzt schon, muss danach wieder ein bisschen dran arbeiten, aber es sind wirklich knapp 10 Stunden Videos drin, es sind alle meine Templates, es sind irgendwie 60, 70 Slides drin. Also sobald du den Kurs geschaut hast, wirst du wissen, wie man fundraised. Und das war mein Ziel.
Ich glaube, man merkt, dass du dich damit lang genug beschäftigt hast. Auch an den paar Tipps, die man hört, sind ja trotzdem so Sachen drin, die schon wieder ein bisschen nitty-gritty sind, wo man, wenn man nur oberflächlich guckt, das häufig gar nicht findet. Deswegen würde ich vorschlagen, wer sich jetzt generell von all den Sachen inspirieren lassen hat und sagt, hey, da will ich mehr, geht mal in die Shownotes auf The Honest Founder. Verlinke ich natürlich sowohl auch wie dein LinkedIn-Profil, dass man Newsletter und LinkedIn schnell findet. Und haltet da mal die Augen auf, weil, wie gesagt, nächste Woche kommt da der Fundraising-Kurs, gibt Templates, sicher sehr hilfreich für einige, die hier gerade zuhören. Und würde von meiner Seite aus ein großes Danke sagen, würde aber dir natürlich nochmal das letzte Wort für diese Podcast-Episode geben.
Ja, vielen Dank, Fabian, auch, dass ich da sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen was mitgeben aus meiner Historie, aus 2 Firmen und The Honest Founder danach mit mehreren Burnout-Episoden dazwischen. Ich hoffe, wie gesagt, wenn jemand noch Fragen hat oder Ideen hat oder Feedback hat, jederzeit gerne auf mich zukommen, auf LinkedIn oder auf meiner Website oder The Honest Founder. Und wer gerade fundraised oder fundraisen will oder gerade drinsteckt und nicht weiter weiß, dann noch mehr, dann sagt einfach Bescheid. Ich bin auch bei der Bits & Pretzels. Also wenn jemand vor Ort ist, gerne jederzeit Bescheid geben. In der App kann man ja Termine ausmachen. Und genau, vielen, vielen Dank und wir sehen uns sowieso bald wieder. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, wir beide sehen uns wohl auf der Bits, habe ich gerade gehört.
Ja, genau. Ja, dann sehen wir uns da auf jeden Fall.
ich darf da am zweiten Tag 15:30 bis 16:30 einen Live-Podcast machen, dementsprechend.
Sehr nice.
Könnt, okay, könnt am Dienstag mich natürlich gerne vorbeikommen.
Cool.
Danke, sehr gut, Safa. Ja.
Danke auch und dann sehen wir uns nächste Woche, ja?
Machen wir.
Ciao. Servus.
Bevor du in den Tag springst, ein Gedanke zum Mitnehmen. Ein Exit löst nicht alle Probleme. Auch nicht bei 60 Millionen Dollar. Und er führt auch nicht automatisch zu unendlichem Glück. Xaver hat offen darüber gesprochen, wie leer es sich anfühlen kann und dass das Fundament danach aktiv gebaut werden muss. Und das kann man auch vorausschauend machen. Er zeigt außerdem, Reichweite entsteht, wenn der Top of the Funnel, zum Beispiel LinkedIn, klar ist und der Deep Dive einen Ort hat, zum Beispiel Newsletter. Inklusive harter Zahlen nach 4 Monaten Wachstum. Und fürs Fundraising erst den Research Fit doppelt checken, dann das Deck klar und glatt ziehen, den Cap Table sauber halten und das sind auch die Klassiker, die am meisten Zeit kosten, wenn man sie ignoriert. Frag dich, was ist dein nächster Schritt? Eine Routine für dich? Ein wöchentlicher Newsletter? Oder ein fundiertes Investor Screening? Je nachdem, in welcher Phase du gerade steckst. Danke, dass du dabei warst. Das war Unicorn Bakery, mein Name ist Fabian Tausch. Wenn dir die Episode gefallen hat, empfehle sie gerne einem Freund oder einer Freundin, der sie hören muss. Abonnier den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder YouTube und lass gerne auch Feedback da in Form einer Bewertung auf den genannten Kanälen oder auch per LinkedIn-Nachricht an Fabian Tausch oder per E-Mail an fabian@unicornbakery.de. Bis zur nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuhören.